Anstoß, der Fußball-Podcast.
Also beim Podcast kommt das ja immer auf die ersten Sätze an. Die müssen sitzen, die müssen die Hörer richtig reinziehen und deswegen machen wir uns immer tagelang Gedanken, wie können wir in die Folge reinstarten. Das haben wir auch heute gemacht und deswegen starte ich mal tagesaktuell in die Folge und das ist jetzt wirklich sehr, sehr kreativ. Frohe Ostern, ihr da draußen. Frohe Ostern, lieber Fabian.
Hier sind aus der Podcast-Szene Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Patrick Osterhage und Ralf Hasenhüttl. Ach nee, hier sind Michael Augustin und Fabian Wittke. Ach nee, hier sind eure Anstoßstars. Ja, wir wünschen euch frohe Ostern und wir freuen uns auf eine Folge. Und wir müssen sagen, guck mal raus, Michael, guck doch mal aus dem Fenster. Obwohl, du sitzt ja in deinem Podcast-Keller im Arbeiterviertel. Ich bin natürlich hier in meinem noch nobleren Nobelviertel. Schau mal raus, es blüht und es ist vor allen Dingen noch hell. Was hast du gesagt? Wir sind vorm Kicker dran, ne? Es ist Montag und für uns ist heute Montag nicht Schontag, sondern wir werden schonungslos, wie ihr es von uns gewohnt seid, das vergangene Wochenende, den vergangenen Spieltag analysieren und auseinandernehmen und natürlich auch vorausblicken in Richtung Europa League. Ja, Hallöchen, was ist denn mit Werder los? 4 Siege am Stück, das gab es zuletzt vor 10 Jahren. Hallöchen, was ist denn mit Borussia Dortmund los? Reicht es da doch noch für die Champions League? Und der FC St. Pauli, na, können wir das aus Michael Augustin rauslocken, zu wie viel Prozent er den Klassenerhalt geschafft hat? All das werdet ihr möglicherweise in dieser Folge oder möglicherweise auch nie erfahren.
An diesem Ostermontag, 21. April 2025, es ist 14.22 Uhr, die Sonne scheint in Hamburg und wir alten Stubenhocker machen es nur für euch. Wir sind nicht draußen, wir lassen uns keine frische Luft um die Nase wehen. Wir sind da, wo das Wetter immer gleich ist, egal ob es regnet, schneit oder ob die Sonne scheint. Wir sind zu Hause, du hast es gesagt, du im noblen Nobelviertel, ich in meinem Podcast-Keller. Wir sind über eine hoffentlich stabile Internetleitung miteinander verbunden. Und wir wollen natürlich tagesaktuell oder fast wochenendaktuell reinstarten in die Folge, indem wir über den polnischen Fußball sprechen. Ja, jetzt werdet ihr staunen. Auch Fabian weiß das nicht. Nein, ich möchte über den polnischen Fußball sprechen, weil Fredi Bobic jetzt bei Legia Warschau unterschrieben hat. Und ein kleines Quiz, lieber Fabian. Ja. Als was hat er unterschrieben? Als Head of Football Operations? A. Als Global Head of Soccer Solutions, B, oder als Prime Minister of Football Finance, C. Was ist Fredi Bobic ab sofort bei Legia Warschau? Weißt du es?
Ich glaube, es ist B.
Global Head of Soccer Solutions. Ha, reingefallen. Nee, der Global Head of Soccer, der ist doch the one and only Jürgen Klopp. Fredi Bobic ist natürlich Head of Football Operations oder ich glaube, er ist ganz einfach nur der Manager.
Ja, ich finde das übrigens auch so schön, auch daran erkennt ihr, welchen Stellenwert ich nach all den Jahren, über 5 Jahre Anstoß haben, nichts an dem Stellenwert geändert, dass Michael Augustin erstmal mit seinem Satz damit beginnt, auch Fabian wird es nicht wissen, wir machen hier einen Fußball-Podcast, aber Fabian wird es definitiv nicht wissen, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Angst, ich bin einer aus dem Volk, ich bin einer von den Stussis, ich bin meistens genauso unbeleckt und genauso blöd, hier ist die Stolpergefahr ganz genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass man trifft, nur umgekehrt und zwar habe ich nochmal nachgesehen, hast du dieses Tor, jetzt gehen wir fast schon ein bisschen rein in die Folge, hast du dieses Tor von Querfeld gesehen?
Von Leopold Querfeld?
Ja, von dem Unioner, dieses unfassbare Tor und da habe ich nochmal geschaut, denn dieses Tor...
Nee, habe ich nicht gesehen. Danke, dass du die Antwort abwartest. Ich habe am Wochenende wenig Fußball gesehen, aber ausreichend, um mit dir über das vergangene Bundesliga-Wochenende zu sprechen, aber das Querfeld-Tor, war es ein Querfeld-Ein- oder ein Querfeld-Rein-Treffer? Also diesen Treffer habe ich nicht gesehen. Beschreibe ihn mir, male ihn mir so bunt aus, dass ich ihn mir vor meinem geistigen Auge vorstellen kann.
Und jetzt, liebe Zuschauer, das haben Sie noch nie gesehen, noch überhaupt gar nicht gesehen. Und zwar der Querfeld von der linken Seite zieht nach innen, der wird doch nicht, der schießt doch nicht und doch, dann haut er ihn Querfeld rein damit in der, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel Minute sollen Sie mich herausschmeißen? Ich zeig Ihnen diese Szene, denn die hat Seltenheitswert, gibt's doch gar nicht, hat's noch nie gegeben. Ein ganz besonderes Tor, denn das war ein Expected, ein X-Wert von 0,01 und das gab es noch nie in der Geschichte der Fußball-Bundesliga beziehungsweise nach Einführung dieses Wertes. Expected erwartbare Tore, aber der Querfeld, der haut in diesem total verrückten, in diesem total bekloppten Spiel diesen Ball da oben rein. So hätte es Jörg Dahlmann kommentiert.
Also. Und ich kann dir sagen, es war in der ersten Halbzeit, weil alle Tore sind in
Sollen
der ersten
Sie mich
Halbzeit
herausschmeißen
gefallen.
Bei Anstoß?
Ja, sind alle in der ersten Halbzeit gefallen, ja.
4:4. Union Berlin und der VfB Stuttgart trennen sich 4:4. Ich habe am Wochenende wirklich.
Aber es bleibt ja immer ganz kurz, es bleibt ja immer so der letzte Eindruck, ne? Am Ende gehst du dann wahrscheinlich als Stuttgart- oder Union-Fan da raus und sagst so: Oh ja, in der zweiten Halbzeit, ja, also so gut war das Spiel jetzt auch wieder nicht.
Ja, die erste Halbzeit war, glaube ich, ganz okay. Ja. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich mit meinen Kindern am Wochenende, das Wochenende ist ja immer noch, weil der Montag, der Ostermontag zählt eigentlich auch zum Wochenende, 4 gewinnt gespielt oder 4 in einer Reihe, wie wahrscheinlich die Billigversion, die wir haben, ja, bei uns heißt. Und ich glaube, man könnte unter dem über das Spiel Union Berlin gegen den VfB Stuttgart die Headline setzen, wenn 4 nicht gewinnt.
Ja.
Das könnte übrigens auch der Titel der heutigen Anstoßfolge sein. Wenn 4 nicht gewinnt, vielleicht aber auch ein anderer Titel.
Angelo 4 wird es auf jeden Fall nicht freuen, weil der hätte natürlich gerne gewonnen. Kennst du 2 Stationen noch von Angelo 4? So ganz spontan.
FC Gütersloh und Arminia Bielefeld.
Stark. Das kommt dann aber auch wirklich schon wieder wie aus der häufig zitierten Pistole geschossen. Ich wollte noch sagen, ich habe heute einen sehr berühmten Fußballer. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist er bei dir unter den Top 2 oder den Top 3, vielleicht den Top 5 der Fußballer, die du am meisten liebst, also einer deiner großen Stars, habe ich heute getroffen, denn wir sollen ja auch
Fabian Boll
ein bisschen was aus dem Leben erzählen. Genau, also
Fabian Boll.
Es ist nicht Fabian Boll. Ich habe ihn bei mir um die Ecke, du weißt ja, es ist ja das noch noblere Nobelviertel, zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass entweder die großen Investoren, die Finance-Bosse, die Unternehmensberater, die Fußballprofis oder natürlich auch die Podcast-Stars auf einer Ecke wohnen. Und es wohnte da einer, der immer noch spielt. Der hat 2 Kinder und war auch mit seiner Frau unterwegs. Sie waren da in einem Saftladen und damit ist jetzt nicht der Hamburger SV gemeint, sondern die waren in einem Saftladen, wo man sich so frisch gepresste Säfte holen kann. Und Hamburger SV ist vielleicht möglicherweise schon ein gutes Stichwort, denn er war dafür bekannt, für noch eine der letzten großen Zeiten der ersten Liga beim Hamburger SV. Er rudert gerne mit den Armen.
Louis Holtby.
Und deswegen war es auch nicht ganz ernst gemeint, dass es einer deiner Top-Lieblinge ist. Möglicherweise gehört er zu den Top 10, die du hier im Podcast schon am meisten niedergesprochen hast.
Louis Holtby.
Ja, ist es richtig.
Ja, hat frei heute, ne? Mhm. Genau. Ich wollte übrigens noch, bevor wir jetzt vielleicht auch noch über RB Leipzig gegen Holstein Kiel und über das Carsten Wehlmann aus, den Wehlmann in Kiel nicht mehr reden, nochmal meinen Friedi Bobic-Einstieg aufgreifen. Ja, ich möchte natürlich jetzt eine wöchentliche Rubrik einführen über den polnischen Fußball.
Ja.
Die wöchentliche Warschau.
Ja, finde ich stark.
Machen wir, ne?
Ja. Oder das ist der.
Damit fangen wir nächste Woche an.
Der polnische Abgang könnte die Folge auch heißen. Wenn Freddy Bobic einen polnischen Abgang macht, auch nicht schlecht, komm.
Ja, aber dafür müsste er aus Polen wieder verschwinden, oder? Nee, oder in Polen anfangen, ja. Gut, vielleicht sollten wir auch die Auswahl des richtigen Folgentitels bilateral klären. Ja. Und jetzt gehen wir hart rein. Ja. Du hast ja schon so ein paar Themen hier ausgebreitet auf dem Tisch. Wie fangen wir an? Ich muss dazu sagen, ich war gestern beruflich am Millerntor. Die Eindrücke sind noch sehr frisch.
Ja, ja.
Wollen wir vielleicht damit anfangen und uns dann nach hinten arbeiten, also mehr Richtung Vergangenheit, dann vielleicht auf Schalke einen Stop machen, weil wir reden auch über das Osterfeuerwerk des Hamburger Sportvereins in der Arena auf Schalke und reden dann auch noch über das 1:1 zwischen RB Leipzig und Holstein Kiel und noch über die großen Fragen. Werder in der Europa League, Borussia Dortmund in der Champions League, Fragezeichen. Ja, machen wir es so, oder?
Genau, und dann besprechen wir noch die letzten 35 Minuten das Buch von Christoph Kramer. Ah nee, das haben wir nicht mehr vor. Ja, lass uns reingehen.
Das hat ja nichts mit Fußball zu tun. Das ist ja ein Roman, der überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat, aber der ist sehr erfolgreich. Ist er nicht sogar die Nummer 1 in der Spiegel-Bestsellerliste oder auf dem Weg dahin? Aber ich glaube, das Buch hat sich bisher richtig gut verkauft. So wie Ostereier an Ostern.
Aber du weißt ja,
die kann man ja auch kaufen.
Roman und Fußball muss ich nicht ausschließen. Das war ja auf jeden Fall bei Weidenfeller so. Aber komm, jetzt gehen wir rein in die Folge. Okay. Gestern war 1:1 angesagt und wir wissen natürlich alle, wie die Anstoßhörerinnen und Hörer, die Stussis natürlich da draußen wissen, wenn der FC St. Pauli ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen holt, dann hat der FC St. Pauli richtig gut gespielt. Wenn Holstein Kiel ein 1:1 bei RB Leipzig holt, dann hat RB Leipzig richtig schlecht gespielt. Aber jetzt, Michael, geh erstmal rein. Folge meiner These.
Aber ich habe doch noch gar nicht gesagt, dass RB Leipzig richtig schlecht gespielt hat. Also Bayer Leverkusen hat auch nicht gut gespielt. Ich war gestern da, ich habe das Spiel nicht fürs Radio übertragen, sondern habe die Interviews gemacht fürs Fernsehen. Oh. Und da steht man ja dann während des Spiels mit einem Kameramann meistens hinter dem Tor oder neben dem Tor. Und man bekommt ja vorher immer einen Auftrag. Die Sportschau in dem Fall wollte, dass wir Xabi Alonso und Florian Wirtz filmen. Und ich habe mich dann erst hinter das Tor gestellt, auf das Bayer Leverkusen gespielt hat, um Florian Wirtz in Aktion zu sehen. Und dann dachte ich so, okay, nach 5 Minuten wechseln wir dann die Seite, damit wir den besseren Winkel zu Xabi Alonso, zur Trainerbank von Bayer Leverkusen haben. Aber wir standen dann da doch länger als 10 Minuten, weil das Spiel ausschließlich in der Hälfte von Bayer Leverkusen stattfand und weil Florian Wirtz in den ersten 10 Minuten ganz selten am Ball war. Also das war so eine Art Fernglasfußball. Ich stand quasi vor der Nordkurve, also hinter dem Tor von Nikola Vasi, und es wurde nur auf das Tor von Lukas Radetzky, also auf das Tor von Bayer Leverkusen gespielt, weil der FC St. Pauli in den ersten 15 bis 20 Minuten so dominant war. Dann hat Leverkusen aber ja doch das 1:0 gemacht, danach mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel übernommen. Und dann im zweiten Durchgang war der FC St. Pauli auch wieder sehr, sehr dominant und hat Leverkusen wirklich in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und wir reden da über den aktuellen Meister und Pokalsieger, denn bei der Titel hält Bayer Leverkusen ja noch ein paar Wochen. Und das war schon sehr überraschend, finde ich. Und man hat auch gesehen, dass bei Bayer Leverkusen inzwischen dermaßen die Luft raus ist. Ich habe dann nach dem Spiel auch Interviews geführt. Und Patrick Schick hat einfach gesagt, ja, das war's mit der Meisterschaft. Okay, ist jetzt keine steile These bei 8 Punkten Rückstand auf den FC Bayern und bei nur noch 4 ausstehenden Spielen. Er hat aber auch gesagt, dass die Energie nicht mehr reicht. Und das hat man einfach gesehen. Also Leverkusen ist durch. Ich glaube, dieses Champions League aus, diese in Hin- und Rückspiel deutliche Klatsche gegen den FC Bayern, hat der Mannschaft den letzten Rest gegeben. Und so hat sie auch beim FC St. Pauli gespielt. Und dann noch ein Satz, bevor wir dann auch deine Meinung zu der Gesamtsituation, zu der von Bayer Leverkusen und des FC St. Pauli hören wollen. Du darfst ja auch dann Spieler interviewen. Und diese Interviewanfragen, die machst du eigentlich in der zweiten Halbzeit, indem du dem Pressesprecher oder im Fall von Bayer Leverkusen der Pressesprecherin so ab der 75., 80. Minute
Valeska
eine WhatsApp
Homburg
schickst mit deinen Interviewwünschen. Valeska Homburg, genau, eine ehemalige Kollegin sozusagen. Ja. Die habe ich vor dem Spiel dann auch schon mal angesprochen, gesagt, dass ich das heute mache. Und sie hat gesagt, nee, Xabi Alonso, der kommt nicht, der gibt keine Einzelinterviews. Ja, vielleicht kann man sich denken, warum. Weil die keine Lust haben, dass noch mehr Menschen ihn nach seiner Zukunft und einem möglichen Engagement bei Real Madrid befragen. Dann habe ich halt geschrieben, okay, dann hätte ich gerne Lukas Radetzky und Florian Wirtz. Wen habe ich bekommen? Jonathan Tah und Patrick Schick. Weil Lukas Radetzky, Kapitän und Torwart, hat ja mit einem Fehler, mit einem Torwartfehler, den Ausgleich des FC St. Pauli durch Carlo Bucalfa eingeleitet. Und Florian Wirtz, der hat zwar noch einen Vertrag bis 2027 in Leverkusen, aber da gibt es ja auch einige Interessenten und noch kein klares Bekenntnis von ihm über den Sommer hinaus. Geht er vielleicht auch zu Real Madrid? Geht er zu Manchester City? Oder machen die Bayern tatsächlich 150 Millionen Euro locker, um ihn nach München zu lotsen? Also daran erkennst du auch, dass bei Bayer Leverkusen irgendwie alles versucht wird, um zu der sportlich gerade ja unerfreulichen Situation nicht noch mehr Unruhe aufkommen zu lassen. Und dann habe ich halt mit Jonathan Tah und Patrick Schick über das Spiel gesprochen und die sahen beide ja relativ enttäuscht aus. Und letzter Satz von mir nach sehr vielen Sätzen. Bayer Leverkusen wird Zweiter, wird Vizemeister. Ich glaube, das ist jetzt einfach so nach diesem 1:1 gestern am Millerntor. In der Zeit vor Xabi Alonso wäre ein zweiter Platz für Bayer Leverkusen ein riesengroßer Erfolg gewesen. Und jetzt, vor allen Dingen nach diesem Aus im Champions League Achtelfinale gegen die Bayern und dem Aus gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld im DFB-Pokal, fühlt sich ein zweiter Platz für Bayer Leverkusen an wie ein großer Misserfolg. Und so sehr haben sich inzwischen die Ansprüche verändert. Jetzt mache ich mal einen Punkt erstmal.
Also da jetzt auch von hinten angefangen. Also ja, Bayer Leverkusen fühlt sich gerade aktuell so ein bisschen an wie back to normal, ne? Also im Prinzip da, wo sie hergekommen sind, einmal durch die Galaxis und wieder zurück. Und Xabi Alonso hat im Prinzip ja auch aus Bayer Leverkusen die Galaktischen gemacht, durch die Liga marschiert, alles dominiert, das Double geholt, beinahe sogar noch das Triple mit der Europa League. Aber ja, ich will gar nicht mal sagen, gestutzt oder so, weil ich habe das neulich irgendwo gelesen. Ich glaube, Bayer Leverkusen spielt die zweiterfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte in dieser Saison. Also das will auch heißen, eigentlich ist der FC Bayern München, können wir vielleicht später auch noch mal ganz kurz schauen, natürlich jetzt so nach dem Champions League aus, das wir beide prognostiziert hatten. Wie gut ist sie denn jetzt, die Saison des FC Bayern München? Auf jeden Fall ist der FC Bayern München ja aber in der Liga zumindest wieder ein bisschen in die Spur, man könnte auch sagen, zurück zu alter Souveränität gekommen. Und Bayer Leverkusen, ja, spielt wahrscheinlich einfach eine sehr gute Saison und darf sich vielleicht bis auf das Aus im DFB-Pokal auch gar nicht großartig beschweren. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in Zukunft wieder für jede zweite Mannschaft im deutschen Fußball die Rolle sein wird, dass du overperformen musst, um die Bayern in der Bundesliga vom Thron zu holen. Und dass es schon für dich eine sehr gute Saison ist. Ja, ich weiß, da haben wir in Richtung RB Leipzig natürlich auch über was anderes diskutiert. Du sagst ja auch immer so, ja, man investiert viel Geld und möchte da natürlich auch Meister werden. Ich glaube nach wie vor, dass sich eigentlich kein zweiter, dritter Verein in Deutschland, Dortmund schon mal gar nicht, anschicken darf, Meister zu werden. Natürlich haben sie es vor und natürlich wollen sie die Bayern herausfordern, aber du wirst auch immer nur der Herausforderer hinter dem FC Bayern München sein. Und ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie es bei Bayer Leverkusen weitergeht, weil seit heute ist ja dann auch nochmal klar geworden, das, was sich schon abgezeichnet hat, dass Jonathan Tah nach 10 Jahren Bayer Leverkusen den Verein verlassen wird. Er hat noch nicht gesagt, wohin er gehen wird, aber er hat gesagt, dass er gehen wird. Und das war ja im Prinzip wirklich schon klar. Er wollte ja eigentlich schon vergangenen Sommer weggehen und hat sich dann doch nochmal darauf committed zu bleiben, beziehungsweise Bayer Leverkusen, wenn ich das richtig gelesen habe, wird ihn nicht rauslassen. Bei Florian und Wirtz, finde ich, liest man auch immer mehr zwischen den Zeilen, jetzt gar nicht mal, ob er in Richtung Bayern geht, aber dass man den Vertrag mit ihm verlängert hat, um letztendlich das Gesamtpaket Florian Wirtz teurer zu machen. Natürlich wurde es auch erstmal teurer für Bayer Leverkusen, weil man sein Gehalt angepasst hat. Auf der anderen Seite wird natürlich jetzt, das ist wie so ein eigenes Invest in Florian Wirtz, dann bekommst du irgendwann den Return auf Invest, wenn dann eben ein anderes Preisschild dran steht, es keine Ausstiegsklausel mehr gibt und ein internationaler Verein oder respektive Bayern München kommt und sagt, okay, wir legen für den 150 Millionen auf den Tisch, dann ist es auch was. Aber dann ist halt auch wirklich die Frage, wenn vielleicht Grimaldo, Frimpong stehen ja auch immer mal wieder irgendwo im Schaufenster, wenn die dann alle gehen und Xabi Alonso auch, dann bedeutet das ja in jedem Fall, dass es einen großen, großen, großen Umbruch geben wird bei Bayer Leverkusen und das musst du dann natürlich auch erst einmal so stemmen. Theoretisch traue ich das Simon Rolfes und Co. zu, aber praktisch hast du auch jetzt gesehen, wie das bei Borussia Dortmund aktuell läuft, kann das halt auch echt mal vielleicht erstmal so 1-2 Jahre mit den Baustellenschildern sozusagen auf der Arbeit bedeuten.
Ja, und es spricht irgendwie viel dafür. Ja. Also Florian Wirtz, der sich nicht äußert und natürlich jetzt auch gar nicht in die Position gebracht wird, sprich, wo die Ferne der Kameras gestellt wird, damit er sich äußern kann. Xabi Alonso, der Woche für Woche bei jeder Pressekonferenz vor jedem Spiel und auch nach jedem Spiel nach seiner Zukunft befragt wird und immer wieder dieselben nichtssagenden Sätze von sich gibt. Klar ist ja, dass bei Real Madrid nach dem Champions League aus gegen den FC Arsenal auch die Uhr von Carlo Ancelotti ablaufen wird und Xabi Alonso als ehemalige Reallegende und möglicher Nachfolger von Ancelotti. Das ist ja nicht mal ein fantasievoller Ansatz. Also das ist ja naheliegend, dass das so kommt. Ja. Und ja, ich glaube auch bei Bayer Leverkusen stehen jetzt größere Veränderungen an. Und das nochmal, also dieser zweite Platz wäre in der Zeit vor Xabi Alonso ein Riesenerfolg gewesen. Da wäre eine solche Saison wie die aktuelle als Riesenerfolg bewertet worden. Aber aktuell ist es ja so. Ich glaube, Leverkusen hat jetzt von den letzten 9 Pflichtspielen gerade mal 3 gewonnen. Und ein Unentschieden, ein 1-1 beim FC St. Pauli ist natürlich viel zu wenig für die Ansprüche des Titelverteidigers. Und ja, jetzt sind es 8 Punkte. Die Meisterschaft ist entschieden. Das ist immer schade. Ich finde das immer toll, wenn man in einen 34. Spieltag geht und man noch nicht weiß, wer deutscher Meister wird, aber die Situation wird es jetzt in dieser Saison so halt nicht geben. Ich finde aber auch, dass wir noch ein paar Sätze über den FC St. Pauli verlieren dürfen. Ich habe natürlich dann auch von St. Pauli Menschen interviewt, also Hauke Wahl und Carlo Bucalfa, der das Tor gemacht hat, und auch Alexander Blessin. Und keiner von denen wollte meine Gratulation zum Klassenerhalt annehmen. Aber ich würde mal sagen, bei 8 Punkten Vorsprung und nur noch 4 ausstehenden Spielen ist St. Pauli durch. Also ich glaube, das war der letzte fehlende Schritt zum Klassenerhalt. Dass keiner jetzt sagt, hurra, wir sind gerettet und danke für die Gratulation, kann ich allerdings auch verstehen.
Ja, also natürlich. Also ich glaube, die sehen das aber ganz genauso wie du oder wie ich auch, wie alle, die auf die Tabelle schauen. Die denken natürlich schon auch, wenn sie sich jetzt mit der Familie, mit Freunden oder mit Mannschaftskameraden auseinandersetzen, unterhalten, dann sagen sie natürlich schon so, ja, also normalerweise wird das jetzt genau so reichen. Ja, und ich glaube, mit diesem Gefühl und mit diesem Polster kannst du natürlich dann jetzt auch in die letzten Spiele gehen. Und ja, wie gesagt, da müssen wir jetzt gar nicht groß drumherum orakeln, aber das ist ja auch völlig klar, dass jetzt Heidenheim, Bochum und Holstein Kiel auch nicht alle Spiele da jetzt am Ende gewinnen werden. Und von daher, ist es genauso gekommen wie prognostiziert. Und trotzdem muss man natürlich auch nochmal sagen, das eine ist, dass bist du so stark oder der Gegner so schwach? Trotzdem musst du natürlich auch bei all der individuellen Klasse von Bayer Leverkusen auch trotzdem erstmal, auch wenn sie vielleicht gerade eben keine starke Phase haben, nach einem 0:1 im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen nochmal einen Punkt holen. Also das ist schon auch verdient dann, ne?
Ja, definitiv. Und das war ja eine Leverkusener Mannschaft, die in Bestbesetzung angetreten ist. Und St. Pauli hat Leverkusen wirklich phasenweise dominiert und am eigenen 16er eingeschnürt, und das ist ja nicht selbstverständlich. Also es ist wirklich erstaunlich, was Alexander Blessin aus dieser Mannschaft, die ja ohne echten Stürmer spielt, gemacht hat. St. Pauli hat nach wie vor erst 26 Tore geschossen, mit diesen 26 Toren auch nur 30 Punkte geholt, aber diese 30 Punkte reichen halt vielleicht dann, um in dieser Saison drin zu bleiben. Vielleicht reichen auch am Ende nicht 30 Punkte, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass noch ein paar dazukommen. Was aber noch nicht geklärt ist, und die Frage habe ich dann auch gestellt, die Frage nach der Zukunft von Alexander Blessin beim FC St. Pauli. Da gab es ja in der vergangenen Woche Berichte, wonach die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg an ihm interessiert seien. Und ich habe dann gefragt, ob sich die Fans des FC St. Pauli Sorgen machen müssten, dass er vielleicht dann geht. Und er hat gesagt, das sei jetzt gar nicht sein Thema. Für ihn zählen noch die letzten 4 Spiele. Dann habe ich nochmal nachgefragt, wie sieht es denn jetzt über das Saisonende hinaus aus? Und da hat er gesagt, ja, ich habe doch einen Vertrag. Er hätte aber auch sagen können, natürlich bleibe ich beim FC St. Pauli. Es ist doch völlig klar, dass ich hier bleibe, und da muss sich keiner Sorgen machen. Irgendwie fand ich diese Aussage auch so, dass man noch sehr viel interpretieren könnte. Und habe da mich gewundert, dass er da nicht eine ganz klare Aussage von sich gegeben hat. Eine, die sich klar mit dem FC St. Pauli oder mit einer Zukunft beim FC St. Pauli committet. So lässt er ja zumindest mal so eine kleine Tür offen, dass da doch was dran sein könnte an dem Interesse aus Hoffenheim und aus Wolfsburg. Und dass das vielleicht sogar ein Interesse ist, das auch von beiden Seiten vorhanden ist. Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe mir auch die Pressekonferenz vor dem Spiel angeschaut, weil ich jetzt eben am vergangenen Wochenende auch so ein bisschen da involviert war in die Berichterstattung, und also nicht in die Berichterstattung aus dem Stadion, aber ich habe ja für den NDR in Schleswig-Holstein gearbeitet, und da haben wir natürlich auch in der Vorberichterstattung was zu dem Spiel gemacht. Gibt ja auch viele St. Pauli-Fans in Schleswig-Holstein, und da fand ich das auch so, dass diese Antwort sehr auswendig gelernt daherkam, dieses, ich konzentriere mich jetzt nur aufs Spiel, ich habe ja noch Vertrag hier. Und ja, auf der anderen Seite, auch das ist natürlich wieder so, wir wissen ja, der kommt da aus dem süddeutschen Raum, und wenn er dann, ist ja auch ein sehr großer Familienmensch, ich glaube, das hatte er mal im Sportclub-Interview erzählt, als er da zu Gast war im NDR Fernsehen, dass seine Frau, glaube ich, auch mal kranker war.
Und die sitzt im Rollstuhl.
Ja, genau. Und dass er da auch.
Die Familie wohnt halt in der Nähe von Stuttgart.
Genau, genau, dass er da ja auch schon mal seinen Beruf zurückgestellt hat. Jetzt kann man natürlich vielleicht sowas sagen, so ja, ist doch irgendwie selbstverständlich, aber ich glaube, es ist nicht immer unbedingt selbstverständlich, aber spricht dann irgendwie auch für den Charakter von Alexander Blessin. Und dass er vielleicht auch so gerne den Job hier hat, auch in seine Erwägung oder in seine Abwägungen noch andere Parameter mit einbezieht. Und wenn jetzt zum Beispiel am Ende der Saison Christian Ilzer, Hoffenheim, hört man ja auch so ein bisschen was, soll wohl nicht weitergehen, wenn da irgendwo was frei wird, dass der dann vielleicht auch sagt, okay, dann verbinde ich das eine mit dem anderen. Ja, auch legitim. ja, auch wenn es schade wäre.
Vom aktuellen Tabellen 14. zum 15. wechseln. Ja, also mich hat das überrascht, dass er da zumindest so die Flanke offen gelassen hat. Man kann da viel hineininterpretieren, das, was wir ja auch gerade getan haben. So, das war Sonntag. Wenn wir auf den Samstag gucken und chronologisch vorgehen, müssten wir jetzt ja eigentlich weitermachen mit der zweiten Liga. Schalke 04 gegen den HSV, bevor wir dann über das Nachmittagsspiel von Holstein Kiel in Leipzig sprechen. Der HSV hat nicht gewonnen beim FC Schalke, obwohl er 87 Minuten plus Nachspielzeit in Überzahl gespielt hat. Fabian Wittke, ach Quatsch, Kenan Karaman war es ja, hat bereits früh die rote Karte gesehen. Ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass es eine gewisse Ähnlichkeit gibt zwischen Kenan Karaman und Fabian Wittke. Wer das nicht glaubt, googelt mal. Googelt mal Wittke und Karaman. Ist jetzt keine neue Erkenntnis, haben wir immer mal wieder hier im Podcast angesprochen. Aber in diesem Zusammenhang will ich einfach nochmal den Tipp geben. Googelt mal Wittke und Karaman und dann werdet ihr feststellen, doch, da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf rumreiten auf diesem Thema. Der HSV hat ja auch geführt in Überzahl. Alles war irgendwie picobello. Dann gab es aber diese minutenlange Unterbrechung, diese Pyro-Unterbrechung. Es war echt gefährlich, was die HSV-Ultras da im Gästeblock gemacht haben. Raketen flogen teilweise auch in angrenzende Blöcke und auf den Rasen. Das Spiel war unterbrochen und dann war irgendwie der Spielrhythmus abhanden gekommen. Und am Ende hat der HSV in Überzahl noch ein Gegentor kassiert, nur 2:2 beim FC Schalke 04. Es gibt Kritik, der HSV Supporters Club hat die Fans, die da dieses Osterfeuer gezündet haben und für diese lange Spielunterbrechung gesorgt haben, öffentlich kritisiert. Merlin Polzin dagegen hat bei der Pressekonferenz gesagt, er freut sich über die Unterstützung der Fans, hat nochmal die Fans für ihre Unterstützung eben gelobt, hätte ja auch klar sagen können, das war nicht gut, was die gemacht haben, aber er hat auch negiert, dass diese Unterbrechung den Spielrhythmus irgendwie beeinflusst haben könnte, dass das irgendeine Rolle gespielt haben könnte. Die Spieler, die vor die Mikrofone getreten sind, haben sich ähnlich angehört. Und irgendwie ist da jetzt, es rumort so ein bisschen beim HSV. Es gibt Risse in der aktiven Fanszene. Es gibt jetzt zwei schwächere Auftritte. Am Spieltag davor gab es ein 2:4 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Dann haben sich ja noch Jean-Luc Dompé und William Michel Broncis vor laufenden TV-Kameras gezofft nach dem Abpfiff. So müsst ihr das übrigens euch vorstellen, wenn Fabian und ich in diesem Podcast nicht einer Meinung sind. Dann sehen wir genauso aus wie Dompé und Michel Broncis in dieser Szene. Das ist so das Gesamtaroma. Und ich habe ja in der letzten Woche gesagt, ja, eigentlich ist der HSV durch. Ich will diese Aussage zumindest mal ein bisschen relativieren. Irgendwie, das ist so mein Gefühl, gibt es jetzt wieder mehr und mehr Anzeichen, dass es nochmal ganz kribbelig, kabbelig und auch sehr, sehr knapp werden könnte in den verbleibenden 4 Wochen. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das anders. Also ich finde, man kann das natürlich genauso sehen wie du. Und ich muss dazu sagen, wenn wir vielleicht erstmal auf dieses Wortgefecht da von Dompé und Broncis nochmal eingehen wollen, das hat Jonas Meffert, der Kapitän der Mannschaft, nach dem Spiel ja auch ganz gut analysiert und vor allen Dingen auch nochmal erklärt und hat gesagt, dass die beiden normalerweise so die Best Buddies sind, die Brüder sozusagen im Team sind. Und ich finde, das erklärt sich dann auch ein Stück weit von alleine, weil wenn du sehr vertraut bist und wenn du ja genau weißt, wie der Gegenüber tickt und wenn du dann mal einen Streit hast, dann weißt du natürlich auch, wie du den anderen auch mal richtig treffen kannst. Und ich finde es immer so, wann kannst du verletzt werden von jemandem? Eigentlich nur dann, wenn er dir wichtig ist, ne? Und das kenne ich selber auch, wenn ich früher mit meinem besten Kumpel Fußball gespielt habe. Mit wem habe ich mich eigentlich am meisten gezofft, wenn wir uns gezofft haben? Und mit wem war der Ärger am intensivsten? Eigentlich mit meinem besten Kumpel. Aber natürlich war am Ende des Tages, war er mein bester Kumpel und wir hatten trotzdem die meiste Zeit eine gute Zeit. Aber wenn wir zusammen auf dem Spielfeld standen, ich im Tor und er im Sturm, dann haben wir uns da auch richtig mal, oder konnten wir auch mal richtig aneinander geraten. Und deswegen kann ich das im Prinzip so nachvollziehen. Ich fand das auch ganz witzig, wie Merlin Polzin in dem Kreis nach dem Spiel reagiert hat. Also die Mannschaftskameraden mussten ja beide wirklich in einer fast schon Art von Handgemenge auseinanderbringen und sie dann so voneinander fernhalten und die pöbelten dann auch trotzdem weiter auf sich ein. Und Merlin Polzin hat im Prinzip auch so in sich hineingegrinst, so ein bisschen geschmunzelt und ich fand, das hat einfach sehr viel gesagt. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die Mannschaft auseinanderbricht. Und das andere ist, auch wenn Hamburger SV jetzt nicht mehr Tabellenführer ist, sondern der erste FC Köln, ich habe einfach das Gefühl, dass die Konkurrenz
in diesem Fall dem HSV den Weg ebnen wird. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen respektlos gegenüber der Leistung, die der HSV in dieser Saison geleistet hat, die Leistung, die der HSV erbracht hat. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Stück weit so, sticht deine Leistung natürlich noch mal ein bisschen mehr heraus, wenn keiner sie madig macht. Und wäre die Konkurrenz jetzt entsprechend erfolgreicher gewesen und hätte in aller Regelmäßigkeit, wie zum Beispiel in der vergangenen Saison, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, als Fortuna Düsseldorf da diesen Schlussspurt hingelegt hat und plötzlich da aus den, ich sage jetzt mal, letzten 10 Spielen 8 Siege geholt hat, ne, und nochmal richtig Druck auf Holstein gemacht hat. Sowas gibt es hier eben aktuell nicht, sondern die Paderborns, die Magdeburgs und wie sie alle heißen, Kaiserslauterns der zweiten Liga, die
Elversberg,
genau, die lassen dann im Prinzip alle 2-3 Spiele mal was liegen oder verlieren sogar. Und das ist für mich der entscheidende Grund dann letztendlich auch, weil der HSV sich dann eben auch mal diese Schwächephase erlauben kann. Jetzt geht es gegen den Karlsruher SC. Natürlich auch kein leichtes Spiel. Dann ist, glaube ich, noch Ulm mit im Pott. Und,
Darmstadt auswärts, Ulm ja, zu Hause, ja. Fürth auswärts. Das sind die restlichen 4 Gegner.
Wir haben das alles
Karlsruhe,
erlebt.
Darmstadt,
ne?
Ulm, Fürth.
Wir haben das alles erlebt. Aber irgendwie glaube ich tatsächlich eben, das, was ich gerade eben gesagt habe, es gibt in diesem Jahr nicht diese Mannschaft, die da hinten raus nochmal so eine richtige Serie zündet. Und deswegen braucht der HSV sie eben auch nicht zu zünden.
Der HSV ist aktuell mit 53 Punkten Zweiter. Köln ist mit 54 Punkten Erster. Magdeburg ist 4 Punkte hinter dem HSV, Dritter, also auf dem Relegationsrang. Und Elversberg hat 5 Punkte Rückstand auf den HSV und ist aktuell Tabellenvierter. Also diese Mannschaften und auch Paderborn und Düsseldorf, die auch 48 Punkte haben und auf den Plätzen 5 und 6 sind, könnten den HSV noch einholen. Also das Restprogramm liest sich eigentlich einfach. Aber ich finde, es gibt so ein paar Themen, die nehmen jetzt einen größeren Raum ein. Davy Selke beispielsweise saß 82 Minuten auf der Bank. Der hat 19 Saisontore geschossen. Er ist der erfolgreichste Zweitligatorjäger. Aber weil es eben auch Königsdörfer gibt und weil es eben auch Glatzel gibt und weil es dann auf dem Flügel auch noch Saiti gibt, der beide Tore geschossen hat, hat sich Polzin gegen Selke, zumindest 82 Minuten lang gegen Selke entschieden. Aber das Thema kann auch nochmal zusätzliches Gewicht bekommen. Die Risse in der aktiven Fanszene sind, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Die richten sich ja auch gegen den HSV als Verein, gegen die Preispolitik bei dem letzten Heimspiel gegen Ulm. Das ist ja das Spiel, bei dem alle davon ausgehen, dass der HSV dann am 33. Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen wird und deswegen ist da nochmal kräftig an der Preisschraube gedreht worden und zwar sind die Preise nochmal nach oben korrigiert worden und das kritisieren die Fans zu Recht, haben das beim Heimspiel gegen Braunschweig schon deutlich sichtbar, deutlich lesbar auf großen Bannern getan, haben auch suggeriert, dass es da nochmal eine Nachfolgeaktion geben würde und die gab es jetzt eben am vergangenen Samstag mit dieser riesenlangen, mehrminütigen Pyro-Unterbrechung. Aber sehr zum Nachteil der eigenen Mannschaft, auch wenn das keiner so ausspricht. Aber völlig klar ist doch, dass der Spielrhythmus unterbrochen wurde und gefühlt war der HSV mehr am Drücker als Schalke 04 zu dem Zeitpunkt, als das Spiel dann wegen dieser Pyro-Show im Gästeblock unterbrochen werden musste. Und ich glaube, das sind so Themen, klar, die wollen sie alle wegmoderieren, aber die sind schwer genervt. Die sind schwer genervt. Alle Spieler sind genervt, dass sie da nicht weitermachen konnten und dass sie das Spiel gegen Schalke in Überzahl nicht über die Bühne gebracht haben, dass sie den Sieg nicht über die Bühne gebracht haben. Und das ist egal, ob es nur Karlsruhe, Darmstadt, Ulm und Fürth sind in der Saisonendphase, dann doch Probleme, die nochmal so eine Dynamik aufnehmen könnten. Und dann kommt natürlich die Vergangenheit hinzu. Jeder weiß, wie oft der HSV in den vergangenen 7 Jahren schon den Aufstieg verspielt hat. Es gab natürlich auch die Phasen, da hat der HSV es dann noch mit einer wirklich guten Aufholjagd auf den Relegationsplatz geschafft und hat dann da den Aufstieg verspielt oder den Aufstieg nicht geschafft. Also ich bin mir nicht mehr ganz so sicher wie letzte Woche. Ich finde, das ist alles nachvollziehbar, was du sagst, vor allen Dingen auf die schwächelnde oder nicht souveräne Konkurrenz angesprochen. Aber ich glaube, es wird noch spannender, als wir vor 1-2 Wochen gedacht hätten.
Ja, ich bin gespannt. Also ja, ich bin wirklich gespannt oder beziehungsweise ich finde, das macht es dann auch reizvoll. Ne? Also klingt jetzt immer gleich wieder ganz viel Schadenfreude mit durch oder so. Nee, aber ich finde...
Nee, gar nicht. In dem Fall wirklich gar nicht.
Finde ich auch. Also bei mir auch wirklich nicht, sondern es geht irgendwie darum, dass du jetzt eben
Das ist eine Bestandsaufnahme.
Genau, und es spitzt sich zu. Also der Saisonverlauf spitzt sich zu und du hast da den alten Elbtunnel, wenn man in Hamburg gewesen ist, eine tolle Attraktion. Du hast den alten Elbtunnel und hast da, weiß nicht, 500 Fahrräder oben warten und weißt, da können nur 10 zur gleichen Zeit durch. Und so ist es momentan mit dem Aufstiegsrennen. Am Ende, genau, gehen nur 3 durch und du hast 5, 6 Stück. Und jetzt spitzt sich das zu und jetzt ist die Frage, wer da durch diesen alten Elbtunnel durchkommt und bin mal gespannt. Also
das Beispiel funktioniert übrigens auch, oder das Bild mit dem neuen Elbtunnel. Also da wollen ja auch immer viele durch und manchmal ist halt eben nur eine Röhre frei und dann quetschen sich 100.000 Autos durch eine Tunnelröhre. Das kommt auch hin und wieder vor.
Definitiv. Dann würde ich sagen, lass uns an den HSV erst einmal einen Haken machen. Luis Holtby haben wir erwähnt. Ja. Die Aufstiegschancen des HSV sind geringer geworden, sagt Michael Augustin. Steile These oder auch nicht, können wir auch nochmal diskutieren. Nehme ich mal mit als Frage. Finde ich ganz spannend als Frage für die Woche. Dann schon Holstein-Kiel Fragezeichen oder wollen wir nochmal ganz kurz Werder streifen und sagen, Werder hat das letzte Mal 4-mal in Folge vor 10 Jahren gewonnen und ist jetzt wirklich wieder in Richtung Europa League unterwegs, ne?
Ja, und du hast ja gesagt, oder noch nicht, doch, du hast es ja gesagt in den ersten paar Sekunden oder Minuten dieses Podcasts, dass wir einfach mal bewerten wollen, ob es Werder in die Europa League schafft und ob es Borussia Dortmund tatsächlich noch in die Champions League schafft. Jetzt fangen wir mit Werder an. Also die Frage ist ja, schaffen es die Bremer nach dieser ja wirklich stabilen Siegesserie, sich noch für die Europa League zu qualifizieren? Mal ganz kurz zur Einordnung. Werder ist mit 45 Punkten Achter. Mainz ist gerade Sechster mit 47 Punkten und Freiburg ist Fünfter mit 48 Punkten. Die Freiburger könnten natürlich dann der Verein sein, an dem sich die Bremer orientieren müssten, wenn Stuttgart den Pokal holt. Stuttgart ist ja momentan Elfter und wäre dann als DFB-Pokalsieger für die Europa League startberechtigt und dann wäre der 6. Platz für die Conference League berechtigt, aber eben nur der 5. für die Europa League. 3 Punkte sind zwischen Freiburg und Bremen, 3 Plätze auch. Glaubst du, dass Werder reinkommt in die Europa League?
Also Stand jetzt ja. Also Werder ist so befreit, ne? Also weil nach unten kann nichts mehr passieren. Und jetzt können sie nur noch etwas gewinnen und von daher, ich traue das Werder durchaus zu. Ja, und Werder spielt unter Ole Werner die beste Saison und ich finde, wenn man auch wirklich mal guckt, wo Werder herkommt, ne? Also und jetzt meine ich nicht dieses, ja, Double-Sieger 2004 und Mesut Özil, Klose und wie sie alle heißen.
Deutscher Meister 1988.
Genau, das meine ich eben nicht, sondern wenn man jetzt mal die vergangenen 5, 6 Jahre anguckt und nach dem Abstieg und mit dem Zweitliga-Jahr und unter Ole Werner, Markus Anfang, dann Werner, dann doch noch tolle Siegesserie, Aufstieg, die Klasse gehalten, in Anführungsstrichen, wie selbstverständlich Füllkrug und Duxch und da was aufgebaut und jetzt nur wenige Jahre später mit der Möglichkeit, in die Europa League zu gehen. Und Werder, traditionell will ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, ich meine jetzt nicht die großen Alofs-Zeiten, wo das Geld überall lag, immer noch mit dem Hashtag und der Frage, wo sind eigentlich die Diego-Millionen hin, aber ich meine jetzt wirklich so die vergangenen Jahre, wo Werder immer sehr, sehr klamm war und sich eigentlich immer nach und nach abgebaut hat, was den Kader angeht, hat man auch immer Frank Baumann vorgeworfen, wie will man denn bei Werder wieder etwas aufbauen, wenn man die Leistungsträger verscherbelt oder den Kader klein und in Anführungsstrichen finanziell gesund schrumpft. Aber wenn du dir dann eben anschaust, was jetzt nach und mit Ole Werner und mit Clemens Fritz und mit Peter Niemeyer so entstanden ist, jetzt konnte man den Vertrag mit Friedel verlängern, mit dem Kapitän und Abwehrchef. Das
Friedel, Freude, Eierkuchen.
Ja, das ist wirklich so. Also da muss man schon sagen, dass das finde ich, kann man, wenn das dann wirklich am Ende der Saison in der Europa League münden sollte, gar nicht hoch genug bewerten, weil das ist eine großartige Leistung, was Ole Werner mit den Möglichkeiten, die Werder hat, am Ende dann erreicht hat. Und man stelle sich vor, Werder wäre in diesem Jahr oder in dieser Saison vielleicht sogar ansatzweise heimstark gewesen, ne?
Ja, das ist alles nachvollziehbar, was du sagst. Und du sagst also auch, ja, Werder schafft es am Ende tatsächlich in die Europa League.
Ja, ich sag das ja. Ich glaube da dran.
Ich sag genau das, was ich vor einer Woche gesagt habe, obwohl jetzt ein weiterer Sieg, ein 1-0 gegen den VfL Bochum hinzugekommen ist. Werder wird es nicht schaffen, weil wir ähnliche Situationen auch in der Vergangenheit, auch nach dem Aufstieg mit Ole Werner schon mal hatten. Werder hat immer mal an der Europa League geschnuppert. Ja, 4 Siege am Stück gab es jetzt, du hast es gesagt, zuletzt vor 10 Jahren. Eine ähnlich tolle Siegesserie gab es eben auch in der jüngeren Vergangenheit nicht. Aber ich glaube, dass Werder mit dem Heimspiel gegen St. Pauli, auswärts in Berlin, heim gegen Leipzig und auswärts in Heidenheim nicht die nötigen Punkte holen wird, um die 3 Punkte auf Freiburg aufzuholen. Und ich glaube, schon am vergangenen Spieltag wird, am kommenden Spieltag wird Werder schon nicht gewinnen gegen St. Pauli. Das Spiel geht, meine ich, unentschieden aus. Ich traue St. Pauli da auf jeden Fall einen Punkt zu, vielleicht sogar 3. Aber das wäre dann ja vielleicht schon das entscheidende Argument, das meine These stützen würde. Also Werder schafft es nicht.
Okay, Werder schafft es nicht. Gut.
Was ist mit Borussia Dortmund und der Champions League? Auch da nochmal kurz zur Einordnung. Ja. Ich muss nochmal die Tabelle aufrufen. Der 4. kommt in die Champions League. 4. ist aktuell RB Leipzig mit 49 Punkten. Dortmund ist 7., hat aber in Anführungsstrichen nur 4 Punkte weniger als Leipzig. Was sagst du? Schafft es der BVB oder nicht?
Da müsste man sich natürlich das Restprogramm nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
Kann ich dir sagen, Hoffenheim auswärts, Wolfsburg zu Hause, Leverkusen auswärts, Kiel zu Hause.
Ja, ich glaube, Borussia Dortmund qualifiziert sich nicht für die Champions League.
Ja, das sage ich nämlich auch, weil Leipzig hat ein schwieriges Restprogramm, aber ich glaube, die 4 Punkte werden die Dortmunder nicht mehr aufholen. Und ich habe ja gerade angesprochen, dass Leverkusen gerade, dass da die Luft raus ist. Leverkusen auswärts am vorletzten Spieltag ist, glaube ich, jetzt nicht das schwierigste Spiel für Borussia Dortmund von den 4 übrigen. Aber ich habe so das Gefühl, dass
Dortmund dann... Ich glaube, das am letzten Spieltag wird am härtesten.
Ja, das gegen Kiel logischerweise auch.
Aber die haben im Spiel gesehen, ne?
Ja, genau. Wie ging das noch aus? 4-2, ne? Ja. Für Holstein. Einer von 4 Siegen. Aber zu Hause gegen Wolfsburg, auch wenn gerade nicht viel für Wolfsburg spricht, aber in solchen Spielen ist der VfL dann irgendwie da. Und die Dortmunder, die ein Ziel kurz vor Saisonende noch verspielen, die haben wir ja in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder erlebt. Ich will jetzt nicht mit der verpassten deutschen Meisterschaft von vor 2 Jahren kommen, aber das wäre zumindest mal ein Beispiel, das gar nicht so weit entfernt ist. Also ich glaube, Dortmund schafft es nicht und dass am Ende die ersten 4 sich gar nicht mehr verändern werden. Bayern wird 1., Leverkusen wird 2., Frankfurt wird 3. und Leipzig wird 4.
Okay.
Jo, jetzt aber zu Leipzig gegen Kiel. Wenn keiner was erwartet, ist Kiel da. Das wiederholt sich irgendwie. Ne? 1 Punkt in Leipzig, überraschend. 1 Punkt in Mainz, 2 Wochen vorher, auch überraschend.
Ja.
Aber wenn es dann drauf ankommt, gegen St. Pauli nicht gewonnen, gegen Hoffenheim Werder. Nicht gewonnen, gegen Bochum nur unentschieden. Werder will ich jetzt nicht auf eine Stufe mit St. Pauli, Hoffenheim und Bochum mit den Abstiegskandidaten stellen. Aber es war erstaunlich gut. Holstein hat ja sogar lange geführt, aber am Ende war dann die Qualität von Leipzig auch eben noch da und zumindest so gut, dass es für RB Leipzig noch zu einem Punktgewinn gereicht hat. Aber es sind jetzt nur noch 3 Punkte, also 3 Punkte Rückstand auf Heidenheim. Kiel hat 19 Punkte und kann immer noch hoffen, drin zu bleiben über die Relegation. Was glaubst du, wie hat dich das vergangene Wochenende in deiner Prognose beeinflusst?
Also es macht einen ja wirklich irgendwann bekloppt. Ne? Also es macht einen ja wirklich bekloppt. Und wie häufig habe ich hier auch schon gesagt, dass ich hier Woche für Woche immer das Gleiche rede. So, ne? Also das ist ja auch das, was Marcel Rapp gesagt hat. Also er hat gesagt, ja, was ihn zuversichtlich stimmt, Holstein Kiel hat nicht zum ersten Mal gezeigt, dass sie in dieser Liga mithalten können und dass er eben da ein stetiges Niveau oder einen stetigen Niveauwachstum feststellen kann. Und gleichermaßen, das finde ich eben auch ganz spannend, dass er sich mehr und mehr aus der Deckung traut. Was meine ich mit Deckung? Dass er mehr und mehr auch mal sagt, aber an manchen Stellen merkt man dann eben auch, dass seine Spieler nicht diese Erfahrung mitbringen, dass sie in der vergangenen Saison noch 1 oder 2 Ligen tiefer gespielt haben. Da spricht er natürlich dann vielleicht auch auf das Thema, was wir danach nochmal anschneiden wollen, mit Carsten Wielmann an. Und deswegen, man braucht dieses Spiel bei RB Leipzig gar nicht so auseinandernehmen. Ich finde wirklich, dass Holstein Kiel ein sehr gutes Spiel gemacht hat, dass es dann aber am Ende auch wieder individuelle Fehler waren. Ich fand es sehr ungestüm, auch wenn da der ein oder andere sagt, dass Dehne im Tor bei Holstein Kiel auch ein bisschen weggerutscht ist, bevor er da dann eben den Elfmeter verursacht hat. Ich glaube aber schon, dass man in dieser Szene noch konsequenter in Richtung Ball hätte gehen müssen und eben nicht nur rauskommen, um möglicherweise etwaige Winkel zu verkürzen, sondern man hätte da noch direkter zum Ball gehen müssen. Hat er nicht gemacht, hat dann den Gegenspieler abgeräumt und dann gab es Elfmeter und dann hätte Holstein Kiel eigentlich auch noch in 1-2-3 Situationen danach sogar noch in Rückstand geraten können. Hatte wiederum auch noch die Chance, da hat sich dann wiederum auch die Qualität gezeigt. Da muss man ganz ehrlich sagen, da wurde Rapp auch angesprochen auf die große Chance von Fiete Arp, der da fast freistehend den Ball nicht trifft, kurz vor dem Ende, wo er gesagt hat, eben ja, auch da ist es dann möglicherweise die Qualität. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass Rapp Arp mal in der Öffentlichkeit kritisiert. Das hat es vor 1,5 Jahren schon mal gegeben oder vor 2 Jahren fast genau. Also naja, worauf ich hinaus will, genau, du kannst es irgendwie nicht zu einem Schluss bringen. Also du kannst es genau zu dem Schluss bringen, dass die Qualität am Ende nicht reichen wird, weil was wäre jetzt erwartbar, dass Holstein Kiel zu Hause 0-3 gegen Borussia Mönchengladbach verliert, so, und dann möglicherweise aber die Konkurrenz das auch wieder tut und dann sagst du am Ende, ja, aber für die Relegation kann es immer noch reichen. Aber es ist ja genauso. Es ist ja genauso, wenn du nochmal einen Ausreißer hast, wie gegen Borussia Dortmund und jetzt am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach irgendwie 2-1 gewinnst und die Konkurrenz verliert, dann kannst du all dieses Gelaber und dieses Geschwätz, was wir beide in der vergangenen Woche, in den vergangenen Monaten rausgeholt haben, ja, und am Ende ist es bei Holstein Kiel eine Qualitätsfrage und das wird nicht reichen. Das kannst du alles in die Tonne drücken, weil...
Ja, dann kommt es auf das Momentum an, ja, ne? Ja, den Flow irgendwie, ja, übers Ziel retten.
Ja, weil Heidenheim und, jetzt zum Beispiel
auch... Und die Konkurrenten auch, sind ja auch nicht gut.
Genau, Heidenheim hat jetzt 4 Tore Heidenheim auch nochmal wieder kassiert. Das heißt, auch da, ne, das ist auch dann nochmal ganz interessant. Das heißt, Heidenheim hat eben nicht nur verloren, sondern auch nochmal wieder 4 Tore abgegeben. Bochum hat schwach gespielt gegen Augsburg, hat jetzt gegen Werder verloren. Also das heißt, auch da funktioniert ja nichts. Also das heißt, das ist dieser häufig zitierte Einäugige unter den Blinden, auch wenn das vielleicht auch keine zeitgemäße Metapher mehr ist. Aber du weißt, was ich meine. Also derjenige, der am wenigsten schlecht spielt, wird es am Ende machen. Und die Frage ist jetzt einfach, gelingt da einer Mannschaft nochmal dieser Ausreißer, wie es bei Holstein Dortmund war, wie es bei Bochum dieses Spiel bei den Bayern war, wie es bei Heidenheim möglicherweise Wolfsburg war. Ja, und die Mannschaft, die das dann machen wird, genau, der das gelingen wird, die wird nicht die Klasse halten, die wird eine Chance darauf bekommen, die Klasse zu halten, so muss man es ja sagen.
Die wird dann gegen den HSV in der Relegation spielen. Nein,
ja, weiß man nicht.
Nach aktuellem Stand gegen den 1. FC Magdeburg. Am kommenden Spieltag muss Heidenheim in Stuttgart antreten, Freitagabend 15:30 Uhr, hast du schon angesprochen, Kiel gegen Mönchengladbach. Und dann müssen wir auch auf den VfL Bochum gucken. Der spielt am Sonntag um 15:30 Uhr gegen Union Berlin. Ist theoretisch für alle was drin, also auch für die Heidenheimer in Stuttgart in der aktuellen Verfassung des VfB, der ja offenbar den Fokus jetzt doch sehr auf den DFB-Pokal zu legen scheint. Ja, wir werden vielleicht genau über dieselben Themen oder über dasselbe Thema in der kommenden Woche diskutieren. Aber es ist für Kiel noch nicht verloren. Aber über ein Thema müssen wir jetzt auch diskutieren. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das tun müssten, denn am Freitag, am Karfreitag, da hat sich Holstein Kiel von seinem Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann getrennt. Plötzlich hatte Wehlmann was mit Jesus gemeinsam. Also für ihn ging es dann am Karfreitag auch zu Ende. Er ist aber nicht auferstanden, sondern Olaf Rebbe ist auferstanden in Kiel, der ehemalige Manager des 1. FC Nürnberg, der ja auch schon mal in dieser Funktion unter anderem beim VfL Wolfsburg tätig war. Er ist jetzt der Wehlmann-Nachfolger. Mich hat das in dieser aktuellen Saisonphase sehr überrascht. Wir hatten am Freitag dann auch so ein bisschen WhatsApp-Kontakt und ich habe aus deinen Nachrichten gelesen, du warst nicht so überrascht. Ordne das mal ein für uns. Wie bewertest du das?
Also mich hat es auch nicht überrascht, dass es so gekommen ist. Das hat sich schon abgezeichnet. Ich muss dazu jetzt so ein bisschen aufpassen, was ich sagen möchte und was ich nicht sagen möchte, weil ich dann natürlich schon so das ein oder andere gehört habe. Aber das, was in jedem Fall auch bekannt war, dass in der vergangenen Länderspielpause Carsten Wehlmann da dann irgendwie auch nicht zugegen war, rund um das Holstein-Trainingsgelände und es dann so hieß, dass er da jetzt irgendwie gerade nochmal ein bisschen Urlaub gemacht hat und das steht ihm natürlich auch zu. Die Frage ist natürlich auch immer, welche Signale man in welcher Situation sendet. Das ist aber bestimmt nicht der Grund dafür, dass man ihn jetzt freigestellt oder entlassen hat, sondern ich finde, man darf schon, wenn man sich jetzt die Transferbilanz anschaut, zu dem Ergebnis kommen, dass er zumindest zwei Sachen nicht geschafft hat und das ist auf der einen Seite Tom Rothe als Linksverteidiger, der einer der Garanten im Aufstiegsjahr war, zu ersetzen und im Mittelfeld ich sag mal, zumindest auf eine stabile Art und Weise den Abgang von Philipp Sander in Richtung Borussia Mönchengladbach zu kompensieren. So, und alles drumherum, wer dann natürlich dann noch dazugeholt wurde, da hieß es natürlich auch immer, der Holsteiner Weg mit Kelati, mit Geschwil zum Beispiel oder natürlich auch mit Phil Harris. Ich sag mal so, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, all die Spieler, die funktioniert haben, sind Carsten Wählmann und alle Spieler, die nicht funktioniert haben, die sind, da sind die Spieler schuld oder der Trainer konnte sie nicht einbauen. Und genauso kann man es natürlich auch umgekehrt sagen. Also es ist, wenn man jetzt diese positiven Beispiele herausnimmt, und da gehört sicherlich Phil Harris auch dazu, auch wenn wir natürlich jetzt gerade auch in dieser Phase der Saison wieder feststellen, dass auch bei Phil Harris, was vielleicht auch erwartbar war, die Konstanz dann eben auch noch nicht da ist, sondern er vielleicht dann auch in der Zeit, wo regelmäßig getroffen hat, overperformed hat, dass diese Spieler natürlich nicht nur der Verdienst von Carsten Wählmann waren. Und insgesamt ist es, glaube ich, dann die Kunst eines Sportdirektors oder Sportgeschäftsführers oder Geschäftsführersport, wie man sie auch immer nennen möchte, dass du eben genau in dieser Situation, in der der Verein dir nicht viel Geld, kein großes Budget zur Verfügung stellt, dass du dann eben besonders kreativ bist und dann kannst du eben auch besonders auffallen, weil das hattest du ja auch mir geschrieben in der WhatsApp, so nach dem Motto, so ja, eigentlich spielte Holstein Kiel so, wie es alle erwartet haben und dann sind sie halt Letzter und der große Außenseiter und dies und das und jenes. Ja, kann man sagen, natürlich war das ein Stück weit so. Auf der anderen Seite denke ich mir, das wäre dann aber auch so einfach gewesen oder es ist so einfach, diesen nicht vorhandenen Vorschusslorbeeren auch gerecht zu werden. Umkehrschluss ist, in der vergangenen Saison war der erste FC Heidenheim auch bei allen, wie sagt man, oder hätte man früher gesagt, Buchmachern, so der große Außenseiter gewesen. Am Ende sind
ja,
sie
neben Darmstadt 98.
Ja, ne? Genau, und dann sind sie aber am Ende in die Conference League gekommen. So. Also von daher, ich glaube, dass Carsten Wählmann es nicht geschafft hat, unter schwierigen, nicht komfortablen Bedingungen eine Bundesliga-taugliche Mannschaft oder einen Bundesliga-tauglichen Kader zusammenzustellen. Und ich habe es auch schon mal gesagt, ich bin sogar felsenfest davon überzeugt, dass es in kaum einem anderen Jahr leichter war, die Klasse zu halten, in Ermangelung der Konkurrenz da unten im Kampf um den Relegationsplatz. Und jetzt ist wahrscheinlich dann einfach mal dieses Maß voll gewesen, was ich eben auch gehört habe, dass Marcel Rapp seinen Verbleib auch ein bisschen daran geknüpft hat, dass sich da in Zukunft etwas ändern wird. Und bin jetzt auch nochmal auf deine Meinung gespannt, bevor ich jetzt nochmal so ein, zwei Einschätzungen zu Olaf Rebbe abgebe. Wenn wir, und das ist ja tatsächlich auch das, worauf Marcel Rapp sich langfristig einlässt, Kieler Weg, junge Spieler entwickeln, dann passt das nicht, was da jetzt bei Holstein Kiel an Spielern, an Neuzugängen geholt wurden, weil wenn du dir auch nochmal Puchacz mit reinnimmst, der jetzt im Winter schon wieder verliehen wurde und was auf der Linksposition, also das ist im Prinzip gefühlt fünf Linksverteidiger verpflichtet, Geschwil und keiner hat sich da irgendwo festgespielt, dann ist es schon alles ziemlich, ziemlich schwierig, ja.
Ja, man muss da bestimmt noch so ein bisschen unterhalb der Oberfläche kratzen. Also ja. Ich habe dir auch diesen Screenshot geschickt aus den Kieler Nachrichten. Da heißt es, dass es innerhalb der sportlichen Führung seit Wochen und Monaten gebrodelt haben soll. Es soll Unstimmigkeiten zwischen Wählmann und anderen Teilen des Vereins gegeben haben. Die sollen zur Regel geworden sein. Und es sei nicht ausgeschlossen, dass diese Unstimmigkeiten nun schlussendlich zur Trennung führten. Bei Carsten Wählmann ist es ja so, ich glaube, es zu wissen, dass er auch sehr intensiv mit dieser KI-basierten Agentur Player zusammengearbeitet hat. Die haben halt Spieler gescoutet. Wie sonst kannst du auf Menschen wie Armin Gigovic kommen, der jetzt, finde ich, als Sündenbock überhaupt nicht taucht. Der war ja in Teilen auch eine Verstärkung. Aber er hat ja schon irgendwie so ein Segment bedient, das nicht so bei allen auf dem Radar ist. Olaf Rebbe geht einen ganz anderen Weg. Olaf Rebbe wurde zu Recht gefeiert dafür, dass er beim 1. FC Nürnberg die Kaufoption für Stefanos Tsimas, der 19-jährige Supergrieche, gezogen hat von PAOK Saloniki und diesen Spieler dann für 25 Millionen Euro nach Brighton verkauft hat, aber ihn noch bis Saisonende, also bis zum Ende der aktuellen Saison ausleihen konnte. Stefanos Tsimas ist sicherlich einer der aufregendsten Spieler in der zweiten Liga. In der Winterpause hat Rebbe Finn Jeltsch, den U17-Weltmeister, für 9,5 Millionen Euro an den VfB Stuttgart verkauft. Innenverteidiger, großes Talent. Jens Kastrup wird der Nächste sein, hat sich jetzt schwer verletzt am vergangenen Wochenende, wechselt angeblich für 4,5 Millionen Euro im Sommer dann nach Mönchengladbach. Kaspar Janda, auch ein Talent. Weitere Spieler könnte ich nennen. Also Rebbe, genau das, was du eben als den Kieler Weg beschrieben hast. Einer, der junge Spieler verpflichtet, den Marktwert steigert, sie verkauft und mit solchen Spielern arbeitet. Marcel Rapp, der ja auch lange im Nachwuchs der TSG Hoffenheim tätig war, sicherlich viel lieber als mit den Spielern, die ihm Carsten Wehmann zur Verfügung gestellt hat. Also das kann man bestimmt so sagen. Ja. Deswegen macht es auf den zweiten Blick dann Sinn. Trotzdem fand ich es überraschend, dass am Karfreitag vor dem 30. Spieltag der Sportgeschäftsführer entlassen wird. Was mich auch interessiert, Carsten Wehmann, ich habe es ja schon mal beschrieben, saß immer zwischen uns Reportern, zwischen uns Radioreportern, mittendrin. Links der Kollege, rechts der andere Kollege, mittendrin Carsten Wehmann, weil man da am besten gucken konnte. Die entscheidende Frage ist doch, wo sitzt Olaf Rebbe demnächst?
Ja, möglicherweise neben dir. Und dann sagst du, Mensch, moin, ich bin Auge. Und er sagt, und ich bin Herr Rebbe. Oder werdet ihr euch duzen oder werdet ihr euch siezen? Das ist die ganz große Frage. Ich bin auf jeden Fall...
Oder er sagt, quatsch mich nicht voll.
Ja, lass mich in Ruhe, ich muss Geld verdienen. Ja, übrigens, das, was du gerade eben angesprochen hast, das ist auch gleichzeitig ein Rekord, ne, der aufgestellt wurde. Das sind so circa rund 40 Millionen Ablöse für den ersten FC Nürnberg, die er erwirtschaftet hat. Und solch hohe Einnahmen gab es noch nie für einen Zweitligisten, das ist das eine. Und im weltweiten Vergleich belegt der erste FC Nürnberg damit auch den 12. Rang. Deutschlandweit ist er da sogar auf Rang 2 hinter Eintracht Frankfurt, ne, die ja damals alleine in der Winterpause mit Omar Mamouche da circa 75 bis 80 Millionen eingenommen haben und dessen Wechsel in Richtung Manchester City. Genau, ich glaube, dass da unterschiedliche Gewürze am Ende in diesem Topf drin waren. Ich glaube, man hat die Ergebnisse, die Leistung, ne, das Transferfenster, den Kader, die Verstärkung, war irgendwie auch irgendwie viel dran mit Tolkien, ne, der gesagt hat, die Erde ist eine Scheibe und so weiter und so fort.
Stimmt doch, oder nicht?
Ja, stimmt auch, ja, definitiv. Das war irgendwie alles nicht so ganz nachvollziehbar, oder man könnte eben auch sagen, ja, ich finde, es ist ja wirklich so, was ist gefragt bei einem Sportdirektor, einem Sportgeschäftsführer, der bei Holstein Kiel arbeitet? Oder dann, ich sag mal so.
Ja, okay, auf keinen Fall Unstimmigkeit.
Nein, und aber auch diese Kreativität
mit dem Trainer.
Diese Kreativität, das ist ja auch das, warum ist Eintracht Frankfurt da oben? Ich sag mal so, dass da ganz oben Bayern München, Bayer Leverkusen und RB Leipzig stehen, ist völlig klar. Weil
da wären wir wieder beim Anfang, bei Freddy Bobic. Auch deshalb ist Eintracht Frankfurt da oben.
Ja, nein, aber was ich sagen möchte, ist, es sind ja in der Regel dann die finanzstärksten Vereine da oben. Und welche Mannschaft bricht dann da mal nach oben aus? Entweder ist es dann eine Mannschaft, die schnell an Geld gekommen ist, RB Leipzig, oder ist es eine Mannschaft, die über besondere Kreativität auf genau diesen Posten verfügt. So. Und ich glaube, um ein Bestehen von Holstein Kiel erwarten zu können in der ersten Liga, hätte man eben einen sehr kreativen Sportgeschäftsführer gebraucht, und das war Carsten Wehmann nicht, und den erhofft man sich jetzt bei und mit Olaf Rebbe. Und dann muss man ja ganz ehrlich auch sagen, wenn das klar ist, dann ist es doch auch schlau, je eher, desto besser. Das hat Holstein ja letztes Jahr auch schon gemacht, dass sie dann, als Uwe Stöver noch im Verein war, Carsten Wehmann sich ja so ähnlich wie Olaf Rebbe jetzt beim ersten FC Nürnberg dann schon während der laufenden Saison auf ein Ende mit Darmstadt geeinigt hatte, dass man ihn dann so schnell wie möglich eingebaut hat. Wie gesagt, das macht ja auch Sinn, weil jetzt ist die Saison noch vier Spieltage, genau. Und dann musst du doch jetzt anfangen. Und ich meine, ich kann mir sogar auch vorstellen, das musst du ja wiederum auch bedenken, bei Holstein Kiel wird es auch einen sehr großen Umbruch geben, da bin ich mir sicher. Also nicht nur, dass das Becker weggehen wird, sondern natürlich auch die Spieler, die sich vielleicht jetzt Holtby. So gerade an die, ja, Holtby auch, aber auch so ein bisschen an die Bundesliga-Luft gewöhnt haben, ob es jetzt ein Maschino ist, ob ein Gigovic tatsächlich wieder mit in die zweite Liga gehen wird, auch ein Knutzen in die zweite Liga gehen wird, die Jüngeren. Das fand ich ganz spannend, das habe ich mal in einem anderen Holstein-Podcast gehört. Von den Kieler Nachrichten können wir auch mal nennen an dieser Stelle. Liebe
an
Grüße.
An anderen? Sind wir auch einer?
einen der Holstein Kiel.
Sind wir auch ein Holstein-Podcast? Mittlerweile nee, schon,
wir sind
ne?
ein St. Pauli-Podcast. Wir sind vor allen Dingen ein Podcast, in dem St. Pauli immer nur gut dasteht und nie kritisiert wird.
Ja, das stimmt.
Aber was ich nur sagen wollte ist, und das fand ich, war ein schlauer Gedanke, man muss sich natürlich auch die Spieler von Holstein Kiel, die jetzt vielleicht zu den Besseren zählen, mal in einer gefestigten Bundesligamannschaft vorstellen, ne? Wo es eben nicht nur auf dich ankommt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel auch, ein Tom Rothe spielt natürlich jetzt beim ersten FC Union Berlin auch nochmal eine andere Rolle, weiß, hat er stärkere Mitspieler. Stell dir mal ein Machino zum Beispiel in Augsburg vor oder stell dir mal ein Machino zum Beispiel in Mainz oder in Freiburg vor oder stell dir vielleicht mal ein Gigovic in Mainz, in Freiburg oder in Augsburg
Machino
vor.
Machino in Mainz kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen. Also Yesung Lee, der auch eine Kieler Vergangenheit hat, funktioniert sehr gut in Mainz.
Genau, und du weißt, was ich damit sagen will. Also das bedeutet ja auch nicht automatisch, dass alle damit wieder in die zweite Liga gehen werden. Von daher wird es vor allen Dingen darauf ankommen, sollte Holstein Kiel überhaupt in die zweite Liga gehen, dass man natürlich dann auch wieder in Ermangelung der finanziellen Möglichkeiten, dass es da natürlich auch kreativ sein muss, weil bedeutet das für mich auch noch lange nicht, dass Holstein Kiel, sollten sie absteigen, in der kommenden Saison wieder um den Aufstieg mitspielen.
Nö, Darmstadt 98 ist jetzt auch weit weg von den Aufstiegsplätzen. Ist ja auch dann vergleichbar mit der aktuellen Erstligasaison von Holstein Kiel. Aber ich möchte den Holstein Kiel Themenkomplex mit etwas Positivem abschließen. Nach Rebbe kommt die Flut.
Ja, das war sehr schön. Wie hieß noch der Song, Wann kommt die Flut? Naja.
Witt und Heppner, wann kommt die Flut?
Ja. Auf die Anschlussplaylist möglicherweise. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch?
Schönes. Ja, wir sind auf jeden Fall schon jetzt länger als in der vergangenen Woche. Da war unsere Folge so lang wie eine Fußballhalbzeit, 45 Minuten. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde lang. Ja, wir hätten die Kultrubrik. Also ich würde mit dir gerne wieder ein bisschen was spielen.
Komm, wir machen das jetzt, Auge, weil du es bist.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Bei mir geht's tatsächlich so ein kleines bisschen um den HSV, aber wiederum auch nicht. Der HSV ist ja seit 2018 nicht mehr in der ersten Liga. Ich möchte mit dir jetzt oder von dir wissen, welche der Vereine, die ich gleich aufzählen werde, haben in der Zwischenzeit mal in der ersten Liga gespielt. Also von 2018 bis heute theoretisch, während der HSV nicht dabei war. Das kann man relativ schnell abarbeiten, aber es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht ganz so einfach, wie sich viele da draußen jetzt vorstellen. Bist du bereit für dieses kleine Quiz?
Ja.
Es geht los mit dem SC Paderborn.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, 2019-20, 18. Arminia Bielefeld.
Ja.
Genau, ist noch gar nicht so lange her, ne? Bielefeld ist ja 2022 abgestiegen, so in der dritten Liga gelandet. 2020, 21, 15. und 2021, 22, Tabellen 17. Die Spielvereinigung Greuther Fürth.
Die Fürther. Ja, die sind ja unter Leitl aufgestiegen damals. Also ja.
Ja, und mit Bielefeld gemeinsam 2022 als Tabellenletzter abgestiegen.
Ja.
FC Ingolstadt.
Ingolstadt,
da wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger.
Ja, genau, da wird es schwieriger. Ingolstadt, wann war das denn? Muss man ganz kurz überlegen. Ich habe mal.
Der HSV ist 2018 abgestiegen. War Ingolstadt seit 2018 erstklassig? Momentan ist Ingolstadt in der dritten Liga.
Ja, das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich nämlich mal ein Erstligaspiel in Ingolstadt übertragen habe, und zwar gegen den Hamburger SV, und das hätte ich ja nicht getan. Also, nein.
Richtig. 2015-16 Ingolstadt 11. und 16-17 17.
Ja.
Fortuna Düsseldorf.
Fortuna Düsseldorf, boah, das ist auch nicht so ganz leicht, da muss ich mal ganz kurz überlegen. Wann war denn nochmal Hannover 96 erstklassig? Düsseldorf?
Ja, Hannover kommt auch noch. Kannst du gleich beide in einem beantworten? Nach Hannover hätte ich auch noch gefragt.
Also ja.
Zweimal ja.
Ja.
Genau. Bei Düsseldorf 2018-19, 2019-20 in der Saison, also 2020 als 17. abgestiegen. Und Hannover war 2018-19 erstklassig und ist auch als 17. abgestiegen. Zwei Vereine habe ich noch. Eintracht Braunschweig.
Eintracht Braunschweig ist vor dem HSV abgestiegen.
Ja, 2013-14, ja. Da wurde der HSV Tabellen-16. mit 27 Punkten, hat sich dann in der Relegation gegen Fürth durchgesetzt. Ja. Braunschweig ist in dem Jahr als 18. abgestiegen. Und last but not least, der KSC, der Karlsruher SC.
Der Karlsruher SC, tomorrow my friend. Nee, der Karlsruher SC war danach nicht mehr in der ersten Liga.
Nee, der Karlsruher SC war zuletzt 2008-09 ja. in der ersten Liga, ist als 17. abgestiegen. Aber tomorrow my friend, ja, Relegationsduell KSC gegen den HSV, Marcelo Diaz. Ja. Das war 2015, da hat sich der HSV mit Bruno Labbadia als Trainer, der nach sein teures Sakko auf dem rutschigen Karlsruher Rasen ruiniert hat, gerettet. Ja, das war schon mein Quiz, das hast du gut gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, was du dir für mich ausgedacht hast.
Es ist ja Marathonzeit, Marathonzeit in Hamburg, jetzt am Wochenende.
Nächste Woche.
Ja, jetzt am kommenden Sonntag.
Ja, stimmt, wir haben ja Montag.
Haben wir schon Montag.
Genau, in 6 Tagen.
Da geht's los, da werde ich einen Marathon laufen. Ich weiß noch nicht, in welcher Form und ich weiß nur, in welcher Länge. 42,195 Kilometer. Und das brachte mich zu einer kleinen Recherche. Und zwar haben folgende Akteure, Funktionäre aus dem Fußball mal einen Marathon gefinisht? Ja oder nein? Die Frage
ist, ja, finde ich gut.
Was denkst du, hat Marc van Bommel mal einen Marathon absolviert? Marc van Bommel hat gespielt, wir wissen es,
nein.
Die große VfL Wolfsburg-Legende.
Ja, da war er Trainer, aber die Antwort ist nein.
Die Antwort ist nein und die Antwort ist richtig. Ist Arjen Robben mal einen Marathon gelaufen?
Ja.
Ja, die Antwort ist richtig. Ja, wo?
3 Stunden um die 3,30 glaube ich herum.
Nee, deutlich schneller, das war der Rotterdam-Marathon 2023 in 2 Stunden 58 Minuten und 33 Sekunden.
Oh, das ist gut, das ist sehr gut.
Ist der dicke Ronaldo mal einen Marathon gelaufen?
Ja, höchstens zur Caipirinha-Bude, nein.
Die Antwort ist... ist er nicht mal in Sao Paulo gelaufen oder so? Fortaleza?
Nein.
Sicher?
Auch nicht, nein.
Ja, ist richtig, ist er nicht. Er ist kein Marathon gelaufen. Was glaubst du, ist Kaká mal einen Marathon gelaufen?
Dem traue ich das zu, ja.
2022 in Berlin, 3 Stunden 38, das ist richtig. Die Frage ist, es gibt natürlich einen Mann, der für eine ganz große Zeit auf Schalke steht. Raúl, bekannt für seine grandiose Karriere bei Schalke 04, zusammen mit Jule Draxler. Ist Raúl mal einen Marathon gelaufen?
Nein.
Raúl ist mal einen Marathon gelaufen, und zwar den Madrid-Marathon. Anscheinend musste er irgendwie auch noch während seiner fußballerischen Karriere in Madrid irgendwas gemacht haben. Den Madrid-Marathon 2019 und nach seinem Debüt beim New York-Marathon 2016, 3 Stunden 26, verbesserte der ehemalige Star und Kapitän von Real Madrid und natürlich auch Schalke 04 seine Zeit deutlich, und zwar mit einer Rekordzeit von 2 Stunden 59 und 25 Sekunden, also auch ein unter 3 Läufer.
So wie du.
So wie ich. Theodor Schöffler, du kennst ihn. Schöffler war Mitbegründer des VfB Leipzig, gewann den ersten Marathonlauf auf deutschem Boden. Jetzt ist nämlich nicht die Frage, ob er Marathon gelaufen ist, sondern wann war das? A. 1896, B. 1897 oder C. 1899?
96.
Nee, 1897. Knapp vorbei. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Ist Jan Koller mal den Prag-Marathon gelaufen? Ja oder nein?
Ja, wenn ich würde eigentlich sagen nein, aber wenn du jetzt mit solchen Namen kommst, dann bei Raúl hätte ich es ja auch nicht gewusst. Da habe ich nein gesagt und die Antwort war ja. Ich bleib beim Nein.
Richtig, das habe ich mir ausgedacht. Jan Koller ist nie den Prag-Marathon.
Der ist auch viel zu groß dafür.
Über Schuhgröße über 50 hatte der, ne? Ist Mladen Petric mal einen Marathon gelaufen?
Ja.
Weißt du auch wann?
Ist noch gar nicht lange her, am vergangenen Wochenende,
ja,
oder?
Ja, sehr gut. Im Laden Petritsch ist den Zürich-Marathon gelaufen. Allerdings konnte ich nicht verifizieren, in welcher Zeit.
Vielleicht läuft er noch und ist immer noch unterwegs.
Nee, das hat er bei Instagram gepostet. Ich habe ja meine Trainerkarriere an den Nagel gehängt, um eventuell neuer Präsident, nicht Roll, das ist er ja gar nicht, beim Hamburger SV zu werden. Bin ich denn, lieber Michael Augustin, mal einen Marathon gelaufen?
Die Antwort ist ja.
Die Antwort ist ja. Das war 1997 und ist Willy Lemke mal einen Marathon gelaufen?
Ja, ist er.
Richtig, 1993 den Berlin-Marathon. Und jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Ist André Schürrle mal einen Marathon gelaufen?
Ja, der hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit dabei gefilmt. Der macht ja Extremsport mittlerweile, klettert, läuft, fährt Fahrrad. Der ist mal eingelaufen, ja.
Nee, ist er nicht. Er ist mal einen Halbmarathon gelaufen und zwar 2024, zuletzt in Berlin. Er hatte eine Zielzeit von 1,30, eine tatsächliche Zeit von 1,41 und jetzt hat er in Zukunft vor, mal einen Ironman bzw. eine Triathlon-Langdistanz zu machen. Das steht auf dem Plan von André Schürrle.
Das musst du nochmal eben erklären. Zielzeit 1,30, tatsächliche Zeit 1,41. Wie kommen diese 11-Minuten-Differenz zustande?
Wahrscheinlich ist er hinten eingebrochen. Das fand ich übrigens auch ganz spannend. Ich bin tatsächlich auf diese kleine Recherche gekommen, weil ich genau diesen Instagram-Post von Laden Petritsch gesehen hatte, der das im Prinzip auch nochmal so geschildert hatte, wie es sich anfühlt. Man startet mit so einer großen Euphorie im Bauch und dann hat man so ein Runner's High bei Kilometer 10, 11, 12, 13, 14, 15 und dann denkst du kurz nach der Hälfte, ach ja, okay, bis hierhin ging es gut und plötzlich fängst du auch mal darüber nach, fängst du an, darüber nachzudenken, so rum heißt es, ist richtig. Jetzt habe ich das alles nochmal vor mir und auch mal merkst du so, und jetzt merke ich so langsam, wie meine Kraft nachlässt und die Beine immer schwerer werden. Und genau das hat er im Prinzip auch nochmal alles so beschrieben und hinten raus ist es eigentlich nur so ein Überlebenskampf, ne? Also irgendwie, du versuchst ja während eines Marathonlaufes die Verschleißpunkte so gering wie möglich zu halten. Das heißt, du weißt ja, du bist es ja im Training auch noch nicht gelaufen, sondern du läufst ja im Training maximal deine 35 Kilometer und du weißt, irgendwann wirst du nicht mehr können und du trainierst eigentlich nur dieses, wie du damit umgehst, nicht mehr zu können und du versuchst diesen Punkt, an dem du gar nicht mehr kannst, so weit wie möglich diesen häufig zitierten Mann mit dem Hammer so nach hinten zu verlagern und im besten Fall kommt er gar nicht, aber vielleicht kommt er auch schon bei Kilometer 32 oder 35 und gut ist, wenn er erst bei 38 kommt, weil dann musst du nur noch 4 Kilometer sozusagen auf die Zähne beißen. Aber irgendwann wirst du das halt tun müssen. Und so kommt dann meistens eben auch so eine Differenz zustande. Weil wenn du da nicht mehr kannst, ist es natürlich schlecht, wenn es sich dann hinten raus besonders auf dein Tempo auswirkt. Und im besten Fall ist es so, dass du nicht mehr kannst, aber auf die Zähne beißt und dein Tempo halten kannst. Und dann kommt eben keine Differenz zwischen Expected Goal Zeit und tatsächlicher Goal Zeit zustande.
Okay, ja, ja.
Aber wem sage ich das? Ja. Dem großen Halbmarathon-Star von morgen, Michael Augustin, startet beim Heller von Grund auf Frisch Marathon hier in Hamburg.
Ja, das ist so.
Das ist so.
Im Juni aber erst. Also ich lasse erstmal dich laufen, dann lasse ich die Saison auslaufen und dann laufe ich auch irgendwann. So ist es.
So ist
ich wünsche dir viel Glück auf jeden Fall für Sonntag und das tun hoffentlich alle, die diesen Podcast schätzen und regelmäßig hören. Wir wünschen dir viel Glück.
Das finde ich nett. Was machst du denn am Wochenende? Also ich muss dazu noch sagen, ich muss auch am Samstag noch arbeiten. Ich bin bei Holstein Kiel gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion. Und wo bist du?
Ach, da bin ich leider nicht. Da wäre ich lieber. Ich bin beim VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg.
Ja.
Auch Samstag. Und Sonntag bin ich wieder derjenige, der da die Interviews fürs Fernsehen macht. In Hannover. Hannover 96 gegen... Mist, jetzt weiß ich gerade gar nicht, gegen wen Hannover spielt. Hannover hat gegen Darmstadt 1-3 verloren. Ich bin auf jeden Fall in Hannover. Ach so, Hannover 96 gegen den 1. FC Köln. Natürlich, da werde ich sein.
Und dann wirst du...
Also ich kann dich nicht an der Marathonstrecke unterstützen. Das
hast du auch schon mal gemacht.
Diesmal nicht.
Höhe Dammtor, standest du mal.
Ja, genau, das habe ich schon mal gemacht. Das kann ich diesen Sonntag nicht tun. Aber du bist so gut vorbereitet.
Ja.
Du wirst es auch ohne meine zaghaften Beifallsstürme schaffen.
Ich finde, heute ist ja, ich weiß nicht, ob der Song schon auf der Anschluss-Playlist ist, ich packe ihn auf jeden Fall sonst drauf, von Genesis, Jesus, He Knows Me, ne? Also das sollten wir sonst draufpacken. Und vielleicht noch eine Frage, ich habe ja auch früher mit André Breitenreiter ein bisschen was zu tun gehabt, ich war auch damals bei seiner Vorstellungs-PK, bei seiner ersten Zeit, als er dann ja Hannover 96 noch zum Aufstieg führte. Frag ihn doch mal, warum er Breiten- und nicht Spitzenreiter ist.
Ja, ich notiere auf jeden Fall Genesis, Jesus, He Knows Me, und von mir gibt es als kleine Erinnerung an das Osterfeuer am Samstag auf Schalke The Prodigy mit Firestarter.
Finde ich gut. Dann habt eine schöne Woche, frohe Ostern. Falls euch das noch keiner gewünscht hat, von uns gibt es die Grüße. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, aktiviert die Bimmel, sagt alles weiter. Nur dann können wir 2027 die große Stadion Tour spielen und ja, bleibt gesund, bis bald, Allez les Bleus.
Bis bald, wiederhören.
Anstoß, der Fußballpodcast.